Kultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend und Sie hören Kultura, das Kulturmagazin, hier bei uns bei Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Matthias Fischer und in der nächsten Stunde bin ich nicht alleine, denn wir haben den ein oder anderen Studiogast, zum Beispiel eine Artistin mit Netz am Netz, und wir schauen nach Bischofsgrün, was sich dort alles tut.
Irresistible, but all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name, but when it comes to me,
Sebastian Kastner hat jetzt gleich eine junge Dame am Telefon, nämlich Miriam van der Neut. Und die ist Artistin im Netz. Was darunter zu verstehen ist und was sie in unserer Region zu tun hat, das verrät sie im kommenden Gespräch.
Radio Ochsenkopf, die richtige Portion gute Laune.
Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel peppen seit ein paar Jahren klassische Stücke auf. Das Mittel zum Zweck ist dabei der Einsatz von Artistik. Eine, die da schon mitgemischt hat und auch im kommenden Sommer wieder in Wunsiedel zu Gast ist, ist Miriam van der Neut. Sie ist Artistin und heute bei uns am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Hallo.
Miriam, du bist Artistin von Beruf. Du musst mir da als Laien jetzt ein bisschen weiterhelfen. Was versteht man denn unter einer Artistin? Gibt es da so eine Definition, was das genau ist?
Eine Artistin ist ja im weitesten Sinne eine Akrobatin, eine Künstlerin, die auf der Bühne steht oder in der Manege steht. Man kennt es klassischerweise aus dem Zirkus, eine Zirkusartistin. Aber Artisten sieht man heutzutage natürlich auch an vielen verschiedenen anderen Orten. Also ja.
Was sind denn so die typischen Orte, wo du zu finden bist? Bist du dann auch mit einem Zirkus unterwegs oder bist du immer im Theater unterwegs?
Also mein Trainingsort ist ein Zirkuszelt. Ich habe einen Kinder- und Jugendzirkus, wo ich trainieren kann, wo es auch häufig eigene Veranstaltungen gibt. Da bin ich sehr viel zu finden. Ansonsten auch Theaterbühnen, aber auch Straßentheater, Straßenkunstfestivals, also Outdoor, solche Geschichten.
Jetzt sagt man bei so Zirkusartisten ja gern, ha, der turnt da ja ohne Netz und doppelten Boden. Jetzt hast du das ja umgedreht und gesagt, naja, du spezialisierst dich gerade auf das Netz. Kannst du mal dieses Netz, mit dem du berühmt wurdest, quasi mal erklären?
Ja, gerne. Das Netz, mit dem ich auftrete, das ist ein vertikal von der Decke hängendes Netz. Viele kennen sicher das Vertikaltuch. Das ist auch bei Jugendlichen sehr beliebt, das zu trainieren im Verein oder so. Und das hat mich auch begeistert als Jugendliche. Ich wollte es aber weiterführen, ich wollte es irgendwie abstrahieren, etwas Eigenes daraus machen und ja, kam eben auf die Idee, in ein Netz zu klettern, weil man viel mehr Möglichkeiten hat, auch in die Maschen zu steigen, es aufzuspannen. Ich finde es optisch sehr ansprechend und sehr interessant, weil man eben durch diese Maschen hindurch gucken kann und ja, es sehr vielseitig einsetzbar ist. Man kann es, wie gesagt, aufspannen, man kann es aber auch zu einer Schlaufe hängen. Und mir gefallen einfach die vielen Möglichkeiten, die man damit hat, die Luftakrobatik auszuführen.
Wie schwer war es denn, sich auf sowas zu spezialisieren? Also ich überlege mir schon, wie bekommt man denn so ein Netz her? Gibt es da Fachshops oder musstest du dann irgendwie alle möglichen Fischereibedarfsläden durchsuchen oder irgendwas sonderanfertigen lassen, um so ein passendes Netz auch zu finden?
Tatsächlich ist das etwas sehr Spezielles. Ich habe meine Artistikausbildung in Berlin gemacht, an einer Schule, wo mir dann ein bestimmter Seiler empfohlen wurde. Also der hatte eine Seilerei und hat auch schon öfter Requisiten für Artisten hergestellt. Der kannte sich also aus mit dem ganzen wirklich stabilen Garn, mit Seilen, mit Zaun und auch mit Netzen. Und dem habe ich dann, den habe ich kontaktiert und angesprochen, habe ihm meine Idee erzählt, eine kleine Skizze davon gemacht und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie man das umsetzen kann, welche Maße dafür geeignet wären, welches Material geeignet wäre. Dann stand ich auch bei ihm in der Seilereiwerkstatt und konnte so die verschiedenen Seile in der Hand haben und sagen, das passt für mich gut, und habe mir das dann tatsächlich anfertigen lassen, ohne tatsächlich vorher zu wissen, ob es funktioniert oder wie es funktioniert. Das war ein sehr spannender Prozess. Aber der hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Hat dann gleich mit dem ersten Seil geklappt?
Ja.
Wenn du dann auf Reisen bist, gerade mit deiner Netzakrobatik, bist du dann quasi immer mit deinem eigenen Netz unterwegs. Wie groß ist das? Passt es noch so im PKW oder vielleicht ins Handgepäck für Flieger und Zug?
Ja, auf jeden Fall. Das habe ich in einer Umhängetasche und das Netz an sich wiegt in etwa 5 Kilogramm. Das kann man also gut noch über der Schulter tragen. Was dann natürlich hinzukommt, ist, wenn ich das Netz irgendwo aufhängen möchte, also man sagt auch, wenn man das Netz riggen möchte, vom Rigging, dann braucht man ein bestimmtes Seil dazu, Karabiner, Schäkel, Drehwirbel, vielleicht einen mechanischen Flaschenzug. So eine Art von Ausrüstung muss man dann auch noch im Gepäck haben. Da kommt dann manchmal einiges zusammen. Natürlich dann noch ein Kostüm, ein besonderes Outfit. Und ja, das ist dann so mein Auftrittsreisegepäck.
Jetzt bist du im Sommer in Wunsiedel. Du warst schon mal da. Was hast du denn letztes Jahr gemacht?
Letztes Jahr habe ich mitgespielt bei dem Stück Faust. Ja, das war auch sehr schön. Wir waren mit einer Gruppe von Artisten dabei, aber der Cast auf der Bühne war ganz gemischt mit Schauspielern, mit Musical-Darstellern und eben Artisten. Und das war eine wunderbare Erfahrung, auch in dieser Produktion mitwirken zu dürfen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und jetzt kommst du mit der Netzakrobatik auch in Der Sturm zum Einsatz. Du hast gerade schon so erwähnt, dass du mitgespielt hast. Wie viel Schauspielerei musst du denn da als Artistin auch mit einbringen? Kannst du dich da voll auf die Artistik konzentrieren und das war's, oder musst du auch so eine kleine Rolle mit übernehmen?
Also was wir Artisten gespielt haben, das waren unterstützende Nebenrollen. Wir hatten keine tragenden Rollen, waren jetzt keine Persönlichkeiten sozusagen auf der Bühne, aber haben überall, wo viel auf der Bühne los war, mitgewirbelt mit akrobatischen Sprüngen oder Hebefiguren, je nachdem, was in die Szene gerade reingepasst hat. Natürlich auch brauchen wir da auch mimischen Ausdruck und körperlichen Ausdruck, aber das ist ja auch alles das, was wir aus unserem artistischen Berufsleben auch kennen, was wir auch gelernt haben. Zu Schauspielern natürlich nicht in dieser Professionalität, wie das ein gelernter Schauspieler kann, aber ich denke, eine Bühnenpräsenz bringen wir auf jeden Fall da auch mit rein.
Also habt ihr auch so ein Basiswissen in Schauspielerei. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, deine Ausbildung, das wäre ja auch mal spannend. Wie kommt man denn in diese Richtung rein? Ich kann mir da vorstellen, man muss da vielleicht irgendwie in der Zirkusfamilie aufgewachsen sein, vielleicht irgendwie als Kind irgendwie turnbegeistert sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen. Wie war das bei dir?
Ja, ich hatte als Kind auch dieses Bild im Kopf, wer im Zirkus auftritt, ist im Zirkus geboren. Und anders in den Zirkus reinzukommen, war für mich lange Zeit gar nicht vorstellbar. Ich war allerdings schon zirkusbegeistert, seitdem ich Zirkusse besucht habe, auch mit meinen Großeltern. Und diese Begeisterung hat sich dann immer mehr festgesetzt. Und dieser Traum, ich möchte das auch, bis ich dann ja eines Tages auch einen Kinder- und Jugendworkshop, einen Zirkus mitgemacht habe, so ein Wochenprogramm, wo mir dann der Trainer, also die Workshopleiterin, erzählt hat, dass man das lernen kann, dass es dafür eine Ausbildung gibt, eine Schule, und dass sich dort jeder bewerben kann und damit jeder den Beruf der Artistin auch einschlagen kann. Und das war für mich ein entscheidender Moment, so ein Eye-Opener, um zu sagen, okay, ich versuche das. Wenn ich es nicht wenigstens versuche, dann ist die Chance vorbei. Ich bin auch in Bayern aufgewachsen und hatte kein Fördersystem in Akrobatik oder etwas Vergleichbares in der Nähe. Also hätte ich gewartet, bis ich mein Abitur abgeschlossen hätte, dann wäre ich zu alt gewesen. Deswegen bin ich dann ja relativ früh mit 15 Jahren gewechselt auf die Zirkusschule.
Also man muss dann doch recht früh einsteigen, und du bist jetzt nicht nur irgendwie ausgebildet, sondern du bist wirklich eine staatlich geprüfte Artistin. Das ist dann quasi in der Artistenwelt das Nonplusultra?
Ja, es ist eine staatliche Qualifikation. Auf jeden Fall ist das so die Eintrittskarte ins Berufsleben, in die Artistenwelt, in die Selbstständigkeit hinein. Ich habe allerdings auch einige Kollegen, die das auf eigene Faust auch geschafft haben, durchzusetzen. Möglicherweise haben sie dann ihre ganze Jugend in einem Kinder- und Jugendzirkus verbracht, hatten sehr gute Trainer, einfach in einem eigentlich Freizeit-Hobby-Bereich, was sie dann aber bis zur Professionalität auch weiterverfolgt haben. Also dieser Weg geht auch. In meinem Fall gab es das einfach in meiner Umgebung nicht. Darum habe ich den Weg dieser Schule gewählt und ja, bin so dahin gekommen, wo ich hin wollte.
Wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Bist du öfter wie im Sommer jetzt bei den Luisenburg-Festspielen für ein paar Monate irgendwo engagiert und wechselst dann den Ort, so ähnlich wie es Schauspieler oft machen? Oder bist du auch viel als freie Artistin unterwegs und bist mal hier auf einem Fest unterwegs, hier mal bei einer Firmenveranstaltung?
Ich würde sagen beides. Ich hatte schon eben Engagements, Zusammenarbeiten, wo ich dann wirklich für ein paar Monate an einem Ort war oder mehrere Wochen an einem Ort und dann bin ich wieder umgezogen. Also ich habe auch schon an vielen verschiedenen Orten für längere Zeit gelebt. Jetzt momentan lebe ich aber in Hannover und habe hier auch einen guten Trainingsalltag, einen Rhythmus für mich gefunden, sodass ich, wenn ich gebucht werde, zu den Veranstaltungen hinfahren kann und dann auch wieder hier in meine Homebase zurückkomme. Sollte allerdings wieder ein längeres Engagement auf mich zukommen, kann es natürlich auch sein, dass ich wieder einen Ort wechsle für ein paar Wochen oder eine Saison oder 2 Monate annehmen werde. Das ist natürlich durchaus möglich in meinem Berufsfeld.
Du hast schon erwähnt, dass das Training ja auch dazugehört. Wie machst du es dann, wenn du jetzt zum Beispiel im Sommer in Wunsiedel bist? Suchst du dir da irgendwie Turnhallen in der Region, wo du dich einmieten kannst? Oder bekommst du da vor Ort irgendwie Gelegenheiten, dann auf der Bühne zu trainieren? Oder kannst du dann auch Monate mal einfach mit wenig Training auskommen?
Natürlich muss ich mich bei solchen Engagements dann immer den Gegebenheiten ein bisschen anpassen. Die Probenzeiten sind ja auch in gewisser Art eine Trainingsform. Ansonsten findet sich immer irgendwie ein Ort, an dem man so ein bisschen Basistraining machen kann. Und wir sind auch nicht durchgehend die ganze Zeit bei den Proben in Wunsiedel dabei, sondern punktuell für die Szenen, wo die Artisten mitwirken, kommen wir nach Wunsiedel und haben dann auch zwischendurch die Möglichkeit, wieder an unserem Heimatort zu trainieren. Also das geht in diesem Falle ganz gut.
Wenn du dann viel unterwegs bist, wie gut funktioniert das mit Freunden und Familie? Lässt sich das gut mit dem Job vereinbaren oder ist man dann eher in so einer Clique innerhalb der Artistenwelt dann befreundet?
Ja, das ist natürlich irgendwie eine Herausforderung. Aber meine Freunde sind eigentlich überall dort, wo ich sehr intensive Zeit verbracht habe, dadurch auch sehr verteilt an verschiedenen Orten. Dadurch, dass ich auch sehr viel in Bremen zum Beispiel auch arbeite, in einer Gruppe von Künstlern, habe ich dort viele Freunde. Das ist von Hannover aus auch leicht zu pendeln, die sehe ich öfter. Natürlich habe ich in Hannover meinen Freundes- und Netzwerkkreis, aber auch an anderen Orten, wo ich gearbeitet und gelebt habe, sind Freunde von mir. Und es ist jedes Mal schön, wenn man dann auch wieder einen Grund mehr hat, dorthin zurückzukommen und sich wieder zu sehen, dann hat man sich viel zu erzählen.
Und vielleicht gibt es ja bald auch einen großen Freundeskreis in Wunsiedel. Wenn man denn schon ein paar Mal da war, wird er sicherlich auch jedes Jahr wachsen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Bei vielen Sportlern ist ja so im Alter von 30 bis 40 Jahren dann irgendwann Schluss, dann können die nicht mehr. Jetzt ist ja das, was ihr macht, eine Kunstform, aber auch sehr sportlich, also durchaus ja auch mit Leistungssport zu vergleichen. Ist das jetzt die Netzartistik oder die Artistik allgemein ein Job, den du auch bis zur Rente durchziehen kannst? Funktioniert das?
Ich gehe nicht davon aus, dass ich das tatsächlich bis ins hohe Alter in der Form mache, wie ich das jetzt mache. Nein, ich weiß, dass ich jetzt in der guten körperlichen Form bin, das auch einfach auf diese Leistung zu bringen und alles rauszuholen, was ich kann und was mir so Freude macht. Aber die Artistik ist ja auch so sehr vielseitig. Ich beschäftige mich auch mit vielen anderen Disziplinen. Und die Mischung macht es dann eigentlich aus. Und auch das bewusste und gezielte körperliche Training, dass man auf seinen Körper achtet und hört, man Pausen einlegt, Verletzungen vorbeugt, Verletzungen gut auskuriert. Und tatsächlich kann man das auch bis ins hohe Alter in einem sehr intensiven Maße auch weitermachen. Freunde von mir sind auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv am Trainieren und immer noch fit wie ein Turnschuh. Das bewundere ich sehr und ich hoffe, dass ich das auch lange so durchhalten kann. Aber ich sehe schon auch weitere Möglichkeiten später zu arbeiten, mich kreativ zu entfalten. Ja, es gibt noch sehr viel mehr Wege, die mich faszinieren. Später, wenn ich mal mich etwas mehr schonender.
Was wären diese Wege? Siehst du dich da in der Artistik dann vielleicht als Trainerin oder vielleicht als Managerin von der Truppe oder sowas? Oder kannst du dir auch komplett was anderes dann vorstellen?
Also etwas völlig anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin kein Schreibtischmensch, aber ich arbeite auch gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen, gebe mein Wissen weiter. Also das ist auf jeden Fall auch ein Weg, der für mich denkbar ist, dass ich Trainerin bin, dass ich auch jetzt schon teilweise zusätzlich mache. Also ich biete Kurse an für Luftartistik, für Akrobatik. Oder ich gehe auch weiter in die künstlerische Richtung. Mich fasziniert Bühnenbild und Kostümbild. Ich habe mir auch meine Kostüme, mit denen ich im Netz auftrete, selber hergestellt, selber geschneidert. Da habe ich auch eine sehr große Begeisterung und Faszination für. Also diese Wege stehen mir auch noch offen, denke ich.
Also da ist doch eine spannende Zukunft voraus. Jetzt die nächsten Jahre wirst du sicherlich erstmal weitermachen als Artistin mit dem Vertical Dancing Net. Wir haben schon viel Spannendes von dir gehört. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Was waren denn in deiner Karriere die wichtigsten und die spannendsten Stationen?
Oh, da muss ich erstmal überlegen, das so zu differenzieren ist gar nicht so einfach. Ich habe einen ganz tollen Auftritt gehabt bei einem Weltkongress für argentinischen Tango. Das war im spanischen Melilla auf dem afrikanischen Kontinent, gerade weil ich mich mit dem Vertical Dancing Net auch auf Tango-Musik spezialisiert habe. Also einfach als Bewegungsform wurde ich eingeladen zu diesem Weltkongress für argentinischen Tango, wo dann die Weltklasse-Tänzer auf der Bühne standen, was gar nicht so wirklich meine Welt war mit den Tänzern, aber eben durch die Luftakrobatik ein völlig neuer Aspekt für das Publikum dort war. Das war sehr schön. Ich habe sehr, sehr viele wunderbare Reisen und Auftritte gemacht, auch mit Stelzenart. Das ist eine Gruppe aus Bremen, die Stelzenkunst weltweit auf die Straße bringen und auch ein riesiges Kostümatelier haben, daher auch meine Faszination. Und eine ganz tolle Zusammenarbeit war auch in den Swarovski-Kristallwelten in Wattens, Österreich. Die bereiten mit so einem Kali-Event im Sommer immer ein Sommerfestival vor, wo ich auch als Künstlerin dabei sein durfte. Das war auch eine sehr schöne Zeit für mich.
Also man sieht schon, das Leben als Artistin ist nicht unspannend. Wer jetzt noch keine Vorstellung hat, was Miriam van der Neut da so treibt mit ihrem Netz und ihrer Artistik, es gibt da zwei Optionen, wie Sie da noch mehr Einblick erhalten können. Zum einen natürlich besuchen Sie einfach die Luisenburg-Festspiele, die Vorstellung von Der Sturm. Da wird sie im Sommer bei uns in der Region zu sehen sein. Zum anderen hat Miriam aber auch eine schöne Homepage mit Videos und Fotos, wo man einen schönen Eindruck bekommt. Vielleicht magst du kurz verraten, wie heißt deine Homepage und bist du sonst noch irgendwo in sozialen Medien oder so unterwegs? Wo kann man ein bisschen verfolgen, wo man dich findet, wo man Auftritte sind?
Ja, meine Webseite heißt mira-arts.net und zu finden bin ich auch auf Instagram unter mira-arts-vdn. VDN wie Vertical Dancing Net.
Also schauen Sie mal rein, es gibt da spannende Impressionen rund um die Netzartistik zu sehen. Vielen Dank für diese spannenden Einblicke in das Leben einer staatlich geprüften Artistin. Das war Miriam van der Neut. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Danke für das schöne Gespräch.
Radio Ochsenkopf, die richtige Portion gute Laune.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind.
war das früher auch schon so. Sind uns irgendwie fremd, vielleicht auch zu nah. Da schwingt was Komisches mit, irgendwas, was vorher nicht so war. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport, wer dafür gegen Hannover. Und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Eine Hand auf meinem Knie, Flasche Bier in deiner anderen. Und dann siehst du zu mir rüber und dein Blick fängt an zu wandern. Alles wieder so wie sonst, unsere Welt scheint wieder voll intakt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Wir waren öfter getrennt, manchmal monatelang. Und doch mussten wir nie wieder ganz von vorn anfangen. Manchmal tate das Eis erst beim zweiten Glas Wein. Heute seh ich dich an und fühl mich auch nach Stunden noch allein. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport, wer da führt gegen Hannover. Und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Eine Hand auf meinem Knie, Flasche Bier in deiner anderen. Und dann siehst du zu mir rüber und dein Blick fängt an zu wandern. Alles wieder so wie sonst, unsere Welt scheint wieder voll intakt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport, wer da führt gegen Hannover. Und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport, wer da führt gegen Hannover. Und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt.
Musik von Ina Müller, hier bei Radio Ochsenkopf und Kultura, dem Kulturmagazin. Jetzt wandern wir sozusagen von der Luisenburg rüber nach Bischofsgrün zu Dr. Gerald Fritz. Welche Funktion er hat und was er in Bischofsgrün zu tun hat, das verrät er im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, Sport.
Olympia ist derzeit durch die Winterspiele in aller Munde. Was viele nicht ganz auf den Schirm hatten, dass ein Teil von Olympia auch bei uns im Fichtelgebirge zu Gast war. Und zwar im neuen BLSV-Sportcamp in Bischofsgrün. Dort war eine Abteilung der Deutschen Olympischen Akademie zu Gast. Bei mir am Telefon ist nun Dr. Gerald Fritz. Er ist Direktor der Deutschen Olympischen Akademie. Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Kastner.
Herr Dr. Fritz, vielleicht können Sie uns einfach mal kurz erklären. Die DOA, die Deutsche Olympische Akademie, was ist denn das? Was für eine Akademie ist das?
Ja, wir sind eine akademische Bildungseinrichtung des DOSB und damit sind wir eine DOSB-nahe Institution und sind der olympischen Idee verpflichtet. Wir kümmern uns vor allen Dingen um die Wertevermittlung im Sport und durch die olympische Bewegung und haben da verschiedene Projekte. Unter anderem erstellen wir Unterrichtsmaterialien mit dem Schwerpunkt der Ausrichter Städte und Länder, wie jetzt zum Beispiel Peking und China. Wir organisieren den Olympic Day einmal im Jahr und wir organisieren auch alle zwei Jahre zusammen mit unserer Partnerorganisation der Deutschen Sportjugend das deutsche olympische Jugendlager.
Das klingt jetzt alles schon so ein bisschen in die Richtung, dass Ihre Zielgruppe eher junge Menschen sind.
Ja, das eigentlich richten wir uns an alle Menschen in unserer Gesellschaft um das Thema olympische Bewegung, olympische Symbolik, auch die Ausrichtung von Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen, muss man dazu natürlich auch sagen, bekannter zu machen, auch die Themen, die damit zusammenhängen, präsenter zu machen. Aber das richtig, ein Großteil ist natürlich fokussiert auf den jungen Menschen und hier nimmt das Jugendlager einen ganz wichtigen Schwerpunkt ein.
Sie sind als Person dort Direktor der Akademie und Leiter der Jugendlager. Was kann man sich denn unter diesem Job vorstellen?
Ja, also der Job ist erstmal sehr, sehr vielseitig, weil wir natürlich mit den unterschiedlichsten Organisationen zusammenarbeiten. Da steht natürlich an erster Stelle der Deutsche Olympische Sportbund, der sich in Themen der olympischen Bewegung, der olympischen Idee von uns beraten lässt. Wir haben hier sehr ausgeprägtes akademisches Know-how. Wir haben einen Vorstand, der zum einen aus dem akademischen Bereich kommt. Hier haben wir einige Professorinnen, die hier ehrenamtlich aktiv sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Leute mit profundem Know-how, entweder durch ihre Tätigkeit in Sportverbänden oder als ehemalige olympische Athleten und Athletinnen. Das Jugendlager ist dabei ein ganz großes Projekt, weil wir natürlich auch möchten, dass junge Menschen, die sich sowieso für den Sport auch interessieren und zum einen aus dem Leistungssport kommen, also unsere zukünftigen Olympioniken sind, weiterhin begeistern mit der olympischen Idee. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch junge Menschen und das ist eher die Welt der deutschen Sportjugend, die sich in den Jugendorganisationen unserer Vereine, unserer Verbände sehr stark engagieren, als Übungsleiter unterwegs sind und hier sich einbringen, ehrenamtlich. Und das ist ja ein ganz wichtiges Element in unserem deutschen Sportsystem.
Jetzt waren Sie zu Gast in Bischofsgrün und dabei wurde Ihnen eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie waren die erste Besuchergruppe überhaupt in dem brandneuen BLSV-Camp. Da müssen wir doch einfach mal fragen, wie waren denn Ihre Impressionen? Wie hat es Ihnen im BLSV-Camp gefallen?
Also da kann man gerade raus sagen, hervorragend. Wir waren absolut positiv überrascht am Anfang natürlich, als wir dann ankamen. Auf der anderen Seite hat sich dann auch gezeigt im Laufe des Jugendlagers, dass wir wirklich die größtmögliche Betreuung auch erfahren haben vom Team vor Ort. Also es hat für uns, muss man wirklich sagen, alles sehr, sehr gut gepasst. Und wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir ja eigentlich vorhaben und so ist oder vorhatten und so ist das ja immer auch bei den vergangenen deutschen olympischen Jugendlagern gewesen, dass man in das eigentliche Land reist. Und wir haben jetzt durch die Corona-Pandemie die Situation im letzten Jahr gehabt, dass wir nicht nach Japan, nicht nach Tokio reisen konnten, sind dann nach Frankfurt in die Sportschule ausgewichen und jetzt für Peking, als klar war, dass wir im Oktober die Entscheidung getroffen wurden, durch das Organisationskomitee keine ausländischen Zuschauerinnen ins Land zu lassen, haben wir uns dann eine Alternative in Deutschland suchen müssen und haben mit unserem Partner, mit unserer Mitgliedsorganisation, dem Bayerischen Landessportverband, die Möglichkeit bekommen, nach Bischofsgrün zu gehen und waren dort die ersten Gäste.
Was sind denn aus Ihrer Sicht wichtige Faktoren, die so ein gutes Haus ausmachen? Was müssen Sportanlagen bieten können? Sind für Sie dann auch Skilifte in der Region oder andere Sporteinrichtungen in der Region relevant oder geht es wirklich nur um Sportgeräte im Haus?
Ja, also das Jugendlager ist ja per se nicht nur Sportheim, sondern wir vermitteln eine Bandbreite von Themen, die zum Beispiel sich eben konkret mit der olympischen Idee auseinandersetzen, aber es geht auch um jugendliches Engagement, es geht auch um Themen im Gastgeberland. Da haben wir ja nun ganz akute Themen, denen man sich stellen muss, zum Beispiel die Menschenrechte in China, Nachhaltigkeit der Sportanlagen. Das wird mit den Anlagen dann später durchgeführt, wie finden klimaneutrale Spiele statt. Es geht darüber hinaus auch darum, dass man sich interkulturell mit Menschen austauscht. Hier hatten wir die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Schülerinnen der deutschen Botschaftsschule in Peking und der deutschen Botschaft. Und dann geht es natürlich auch darum, dass sich unsere Teilnehmenden, wir hatten ja gut 40 Jugendliche im Jugendlager, die aus der gesamten Bundesrepublik kommen und aus den unterschiedlichsten Sportarten, die auch einen kompetitiven Bewerbungsverfahren durchlaufen mussten, dass die sich besser kennenlernen, dass die sich vernetzen, voneinander lernen, auch ihre unterschiedlichen Sportarten einander vermitteln und dann natürlich das Aktivsein, das Sporttreiben selber. Und hier hat der BLSV Sportcamp für uns eine hervorragende Infrastruktur geboten und natürlich auch die Region um den BLSV Sportcamp mit den Wintersportmöglichkeiten. Und wir reden ja hier über Winterspiele und wir waren halt mitten im Schnee, mit echtem Schnee, anders als in Peking. Also besser hätte es für uns gar nicht sein können.
Damit hätten wir jetzt quasi die Impressionen aus Sicht der Leitung ein bisschen zusammengefasst. Haben Sie denn auch Feedback von den Jugendlichen bekommen? Wie hat es denen denn im Bischofsgrün gefallen? War es denen zu Fahrt so in einem kleinen Örtchen?
Nein, überhaupt nicht. Also die Jugendlichen waren hoch begeistert. Einmal von der Anlage selber, von den vielen Möglichkeiten, die sich hier geboten haben. Wir haben natürlich viel in der Sporthalle Sport getrieben. Wir konnten ja die Indoor-Kletterwand auch nutzen mit Unterstützung der Bergwacht Bischofsgrün. Wir sind darüber hinaus Schneeschuhwandern gewesen am Ochsenkopf. Wir haben die Skisprungschanze Bischofsgrün besucht, haben dort die Leitung des Skiclubs kennengelernt. Sie konnten uns die Sprunganlage dort ansehen. Also das waren wirklich tolle Erlebnisse. Wir hatten ja auch noch weitere Sportaktivitäten auf dem Plan. Wir wären noch gerne Skilanglaufen gegangen. Auch Jedermann-Biathlon hatten wir noch auf dem Plan. Aber wir konnten letztendlich das Jugendlager in der geplanten Länge von 10 Tagen nicht vor Ort durchführen, sondern haben ein verkürztes Jugendlager von 6 Tagen erlebt.
Jetzt kamen Sie zu diesem Besuch ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, alles so ein bisschen zufällig entstanden. Wie sieht es denn jetzt aus? Hatten Sie jetzt das BLSV-Camp mehr im Fokus, was die künftige Planung angeht? Könnten wir mal wieder Besuch von Ihnen bekommen?
Also die Chancen sind sehr, sehr groß. Zum einen ist ja Bischofsgrün doch verkehrsgünstig angebunden durch die Nähe zu Bayreuth und Nürnberg. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, unsere Jugendlichen kamen aus der gesamten Bundesrepublik. Die hatten natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, am Anfang Bischofsgrün noch gar nicht so auf dem Radar, sondern haben uns da eher in die Alpenregion hin orientiert. Aber man muss sagen, wir haben hier für uns wirklich eine optimale Lösung gefunden. Und wir werden ja auch noch ein Nachtreffen durchführen mit unseren Jugendlichen. Und da besteht natürlich auch die Chance, dass wir wiederkommen. Wir haben darüber hinaus als DOA und als Deutsche Sportjugend auch viele andere Veranstaltungen, die wir durchführen, mit unterschiedlichen Zielgruppen. Auch dafür bietet Bischofsgrün hervorragende Infrastruktur.
Also da freuen wir uns doch mal wieder auf Besuch der Deutschen Olympischen Akademie. Und liebe Hörer, Sie haben schon gehört, das ist eine spannende Einrichtung. Herr Dr. Fritz, wenn jetzt einer ein bisschen Interesse daran hat und vielleicht mal ein bisschen recherchieren möchte, die ganzen Angebote, was es so gibt, Wo findet man Sie denn im Internet? Sind Sie vielleicht sogar auf sozialen Medien unterwegs?
Ja, wir sind als Deutsche Olympische Akademie, einfach googeln, haben wir unsere Homepage. Wir sind auf Twitter und in Instagram, auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Und wenn man mehr erfahren will, speziell über unser Olympisches Jugendlager, dann gibt es hier auch eine Homepage www.olympisches-jugendlager.de. Dort gibt es dann die Informationen en Detail, auch auf Instagram. Und dann kriegt man wirklich gute Impressionen, wie das Jugendlager in Bischofsgrün im BLSV Sportcamp und drumherum gelaufen ist. Und ich kann hier nochmal zum Ausdruck bringen, wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt, gerade auch in der Betreuung vom BLSV Sportcamp Team um Herrn Milerski und seinen Mitarbeiterinnen. Die waren jederzeit für uns da und dort, muss man wirklich auch nochmal herausstellen, steht Service an erster Stelle und das ist für uns ganz, ganz wichtig in der Umsetzung eines so vielfältigen Programms mit jungen Menschen.
Vielen Dank für diese Einblicke in den ersten Besuch im BLSV-Camp. Das war Dr. Gerald Fritz, Direktor der Deutschen Olympischen Akademie. Wir danken fürs Gespräch und wünschen noch einen schönen Abend.
Dankeschön, ebenso.
Radio Ochsenkopf, Sport.
Schön allein, ich sitz da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil man sie zwar in die Goschen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu seinem Bier. Es lebe der Sport! Der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigt's ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer live dabei, weil mit sein Color TV sich da alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihn ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn ihm dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn seine Norden Licht zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm einer Freude, hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. Es lebe der Sport! Der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei Heul und Jung. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er noch interviewt. Es wirkt ja jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte fällt. Auch für Rennen sind's da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Busserat. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig frisch. Es lebe der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Es lebe der Sport, er explodiert die Boliden. Ist das Publikum zufrieden, trennen Flammen des Inferno. Schaut man immer wieder gerne. Zeit am Sport das Schöne. Es lebe der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Er ist beliebt bei alt und jung. Es lebe der Sport.
Reinhard Fendrich war das, es lebe der Sport. Sportlich wird es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch in Bischofsgrün, denn man muss dort wieder den großen Schneemann bauen. Und das ist bestimmt eine Herausforderung. Wie, was, warum, verrät jetzt Wilhelm Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün am Telefon bei Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
Bischofsgrün im Fichtelgebirge hatte olympischen Besuch. Die ersten Besucher im frisch eröffneten BLSV-Camp kamen vom Deutschen Olympischen Jugendlager. Bei mir am Telefon ist nun Wilhelm Zapfe, er ist Teammanager der Kur- und Touristinformation in Bischofsgrün. Und von ihm möchten wir heute mal erfahren, wie denn die Kommune diesen Besuch wahrgenommen hat. Hat man ihn überhaupt wahrgenommen? Zunächst einen schönen guten Abend, Wilhelm Zapf.
Guten Abend und viele Grüße nach Bayreuth.
Willi, es gab Besuch, olympischen Besuch. Ganz unverhofft hat das BLSV, das Deutsche Olympische Jugendlager, zu Gast gehabt. Wie viel hat man denn in Bischofsgrün davon mitbekommen? Sind die auch mal in den Ort gegangen? Hat man die unten im Ort auch mal wahrgenommen? Oder waren die im BLSV-Camp eher in so einer Enklave?
Die waren natürlich schon in einer Blase. Die haben ja jeden Tag Tests gemacht. Also das war 2G+. Aber die waren natürlich im Wald unterwegs, auf den Wegen unterwegs, auch im Ort unterwegs. Mit joggend waren sie da unterwegs. Es waren ja Sportler und die sind da mal richtig schnell gejoggt. Das hat man selten gesehen in Bischofsgrün, dass Leute so schnell durchgejoggt sind durch den Ort. Und das haben wir schon wahrgenommen. Also wir haben das ja auch ein bisschen begleitet mit den sozialen Medien und so weiter, auch in unserem Mitteilungsblatt werden wir einiges schreiben. Also wir sind da stolz, dass das Jugendlager da war, das Olympische Jugendlager in Bischofsgrün. Und es war eine schöne Außenwirkung, die erzeugt haben durch dieses Jugendlager. Bischofsgrün statt Peking war da der Slogan und es hat uns auch stolz gemacht.
Ihr habt ein paar Aktionen auch organisiert seitens der Kommune, habt auch mit dem Bürgermeister offiziell begrüßt. Was habt ihr ein bisschen an Interaktion mit den Jugendlichen gehabt?
Also der Bürgermeister hat eine offizielle Begrüßung gemacht am Anfang des Jugendlagers und was wir natürlich gemacht haben, waren unsere Schneemannsteine, die Petra Schreck aus Weidenberg, die hat extra olympische Schneemannsteine gemalt, olympisch deswegen, weil die Olympia-Ringe drauf waren, die 6 oder die 5 olympischen Ringe, 6 sind sie ja noch, ne? Die kommen erst noch, die 6. kommt bald dazu, glaube ich, 5 olympische Ringe sind es und die sind auf diesen Schneemannsteinen dann drauf und natürlich auch Schneemänner. Und die haben wir übergeben zum Abschied und die haben sich wirklich sehr gefreut, diese Teilnehmer des Jugendlagers und die Betreuer über diese Schneemannsteine, weil das doch ein bisschen aus dem Herzen der Region, aus dem Herzen von Bischofsgrün kommt. Bischofsgrün ist ja das einzige Schneemanndorf der Welt und das macht uns auch wiederum stolz, dass die sich so gefreut haben über diese Steine. Und die können natürlich jederzeit wiederkommen. Auch das haben wir schon mehr oder weniger ausgemacht mit dem BLSV, mit der Olympischen Akademie, dass die jederzeit wieder willkommen sind hier im Sportcamp Nordbayern.
Die Schneemannsteine beruhen ja auf einem großen Vorbild. Schneemann Jakob, der meterhohe Schneemann, der regelmäßig in Bischofsgrün gebaut wurde, bis dann Corona kam und diese Tradition erstmal vernichtet hat.
Ja, einmal.
Jetzt stehen wir wieder kurz vor dem Fasching. Und die alles entscheidende Frage ist natürlich, wird es in Bischofsgrün dieses Jahr einen großen Schneemann Jakob geben?
Also vernichtet hat Corona den Schneemann nicht, der wurde einmal nicht gebaut. Vernichtet hat der Schneemann Corona, das werden wir auch dieses Jahr zeigen. Wir stellen uns Corona entgegen. Wir bauen diesen Schneemann am 25., jetzt am Freitag wieder. Die 10 Schneemannbauer bauen den ehrenamtlich, das freut uns, dass die wieder am Start sind. Und mit diesem Schneemann setzt man dann ein Zeichen gegen Corona. Wir stellen uns Corona entgegen. Es ist ein Symbol der Hoffnung. Wir müssen weitermachen. Es geht wieder auf. Und da steht dann der Schneemann Jakob am Bischofsgrüner Marktplatz und vernichtet Corona. Machen wir es mal so rum. Wir haben ihn letztes Jahr nicht gebaut wegen der Kontaktbeschränkungen. Das war auch nicht möglich. Und dieses Jahr steht er wieder. Wir hoffen natürlich noch ein bisschen Schnee, auf ein bisschen Schnee. Wir hoffen, dass das Wetter passt. Und dann haben wir auch einige Gäste wieder, die den fotografieren, die den anschauen. Vor allem für Kinder ist er natürlich interessant. Also der Schneemann Jakob steht am 25.02. jetzt am Freitag wieder am Bischofswiener Marktplatz und strahlt Hoffnung aus, ich sage mal, in die ganze Welt, nicht nur nach Nordbayern, nicht nur nach Deutschland, sondern tatsächlich in die ganze Welt.
Also am Freitag, 25. Februar, soll es losgehen und dann soll der auch gleich fertig sein oder dauert es ein paar Tage?
Es dauert nur einen Tag letztendlich. Es geht los um 7 Uhr, 7.30 Uhr früh. Da werden dann die Baggerarbeiten gemacht, da wird der Schnee hochgebaggert, hochgeschaufelt und dann so gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr ist er dann fertig am selben Tag, also auch am 25.02. Da steht er dann in voller Pracht am Bischofsgrüner Marktplatz und ich freue mich immer, wenn er noch fertig ist, wenn es noch hell ist, weil da kann man noch ein tolles Bild machen mit den Schneemannbauern dann vor dem Schneemann. Das ist dann das offizielle Medienfoto, das offizielle Pressefoto, wie ich das immer gerne nenne. Und um 18.30 Uhr, auch das ist mal einen tollen Hinweis wert, ist dann die Schneemannwanderung, geht vom FGV aus, vom Fichtelgebirgsverein aus. Und die mache ich selber als Wanderführer dieses Jahr. Und da geht es dann so eine gute Stunde durch Bischofsgrün bis zur Sprungschanze und so weiter. Zum Ehren des Schneemanns. Und dann kehren wir natürlich noch einem Gasthof 7 Stern, wer möchte, am Schluss. Hier ist natürlich auch am Marktplatz. Und das alles zu Ehren vom Schneemann Jakob und zu Ehren der neuen Hoffnung, die wir da aufbauen. Und ich hoffe, dass wir dann im Frühjahr wirklich wieder Erleichterungen kriegen. Und der Schneemann ist so der Anfang davon.
Du sprichst schon an, Erleichterungen sind angekündigt, dauert aber noch ein bisschen. Normalerweise gäbe es bei so einem Schneemann ja auch so ein Schneemannfest außenrum. Mhm. Ist hier dieses Jahr etwas möglich? Möchten wir da was machen oder vielleicht später im Jahr dann was machen?
Also das sind ein paar Fragen auf einmal, die kann ich aber alle beantworten. Das Schneemannfest wird es nicht geben dieses Jahr, das sind wir noch Corona geschuldet. Also da ist natürlich wirklich noch problematisch mit Auflagen und so weiter. Die Zuckerbäckerei, die jedes Jahr da war und immer da gewesen ist, die wird dieses Jahr kommen. Die wird am Sonntag und am Montag ihren Stand schon aufbauen. Das ist aber natürlich nicht das Fest, aber die Zuckerbäckerei ist ja für Kinder, das ist eine tolle Sache. Da gibt es dann Zuckerbäcker-Schneemänner und verschiedene andere Artikel, die wirklich sehr gut ankommen. Also die sind da. Natürlich haben wir die Marktplatzwirte, die natürlich vielleicht auch spezielle Angebote haben und die geöffnet haben. Also es tut sich schon ein bisschen was am Bischofsgrüner Marktplatz und Gäste und Einheimische sind jederzeit willkommen am Marktplatz, die dann auch Bilder machen können und sich den Schneemann einfach anschauen. Aber das Fest gibt es noch nicht und wird es dann hoffentlich nächstes Jahr zur selben Zeit mehr oder weniger wieder geben. Und was im Sommer geplant ist, rund um den Schneemann, da kann ich noch nichts verraten, aber wir haben schon so ein bisschen was im Hinterkopf, dass wir wirklich im Sommer da auch einmal so ein kleines Fest, so einen kleinen Hinweis auch auf das Schneemanndorf gibt.
Muss man als Besucher irgendwas beachten, wenn man dann am Bischofsgrüner Marktplatz vorbeischauen möchte und da den Schneemann einfach mal begutachten möchte? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Herrscht da Maskenpflicht? Muss man da irgendwie geimpft, getestet irgendwie erscheinen?
Also wenn man den Schneemann anschauen will, das ist ja außen, das heißt jetzt keine Maskenpflicht. Man kann natürlich selber schauen, dass man ein bisschen Abstand hält zur Nebenfrau oder zum Nebenmann. Das sollte man machen. Aber das hat sich in der Zwischenzeit ja sowieso schon so durchgesetzt, dass man den Abstand leider, muss ich sagen, aus menschlicher Sicht erhalten muss. Und der sollte dann nicht auch eingehalten werden. Wir werden natürlich auch immer ein bisschen schauen, dass nicht zu viele am Bischofsgrüner Marktplatz stehen. Aber ansonsten muss man da eigentlich nichts beachten. Da hoffen wir natürlich, dass das Wetter schön wird, dass auch einige Gäste dann kommen und sich den Schneemann anschauen. Aber zu beachten selber ist halt die Abstandsregel so ein bisschen, aber der Rest, der ist dann mit gesundem Menschenverstand auch zu schaffen.
Also alles ganz entspannt rund um Schneemann. Jakob, da sind wir gespannt, wie groß er wird, ob es bis dahin noch genügend Schnee gibt. Die Schneemannbauer sind ja da immer gut präpariert mit ihren geheimen Depots. Vielen Dank für diese Einblicke in die Bischofsgrüner Planungen rund um Schneemann Jakob. Das war Wilhelm Zapf, Teammanager der Touristinformation in Bischofsgrün.
Ich bedanke mich auch und wieder viele Grüße nach Bayreuth und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Radio Ochsenkopf, der lokale Sender für eine starke Region.
This is the way you left me. I'm not pretending. Hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together.
Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand. And I where you stand every day.
This is the way.
Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep. I can think that we just carried on.
This is the hardest story that I've ever told. No hope, love, or glory, happy endings gone forevermore.
Musik von Mika und das war sie schon, unsere Stunde Kultur bei Radio Ochsenkopf. Morgen können Sie die ganze Sendung und die einzelnen Beiträge wie immer nochmal nachhören. Wenn Sie Wünsche und Anregungen haben, dann schreiben Sie uns einfach an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss bis zum 8. März.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, nur Farb und Pinsel. wirklich schon so spät. Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
Doch, für heute ist...